Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext für den Sonntag Estomihi aus dem Buch des Propheten Amos im 5. Kapitel. Gott spricht: Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser. Und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amen. Liebe Gemeinde, ein schöner Gottesdienst, erbauliche Musik. Der Prediger hat erhebende Worte gefunden, mit denen er Gott dankte für diese historische Stunde und die zurückliegenden 3 Jahre. Erfüllt gehen viele der Besucher nach draußen in die Winterkälte des noch jungen Jahres, stecken ihre Gottesdienstprogramme in die Manteltaschen, auf denen das Symbol dieser neuen Zeit zu sehen ist. Auch vor der Kirche flattert das Hakenkreuz auf den rot-weißen Fahnen im Wind. Es ist der 29. Januar 1936. Dankgottesdienst aus Anlass der Wiederkehr der nationalsozialistischen Erhebung. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tut weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. So viele Gottesdienste, die zu den falschen Anlässen gefeiert und in denen für die falschen Dinge gedankt wurde. So viele weihevolle Gesänge, die die Klage der Ausgestoßenen und Abgeschriebenen übertönt haben, die Gewissen eingelullt durch falsche Trostformeln, der letzte Rest klares Denken abgelenkt durch das Gemeinschaftsgefühl der Gruppenzugehörigkeit. Nicht nur in der Nazizeit. Die weißen Kirchen in Südafrika sangen ihre Lieder zum Staatstakt des Rassenunrechts. Und auch heute geschieht es noch. Auch in manchen christlichen Kirchen wird wieder für den Sieg gebetet. Etwa den Sieg der Türkei gegen die Kurden. Gott kann es nicht mehr ertragen. Es ekelt ihn, dass sein eigenes Volk ihn so missbraucht hat, und er sucht sich die Stimme des Propheten. Amos wirkte in Israel zu einer Zeit, in der es nach etlichen kriegerischen Auseinandersetzungen endlich wieder aufwärts ging. Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus erlebte das Nordreich Israel mit seiner Hauptstadt Samaria eine regelrechte Blütezeit. Aber nur die Eliten profitierten, der Königshof, die hohen Beamten und die reichen Kaufleute. Der Wohlstand weniger war erkauft auf Kosten der Landbevölkerung. Und die Richter bevorteilten die Einflussreichen. Die Glücklichen dieser Zeit suchten gerne die großen religiösen Zentren der damaligen Zeit auf und richteten große Feierlichkeiten aus. Der Prophet richtet aus: Gott kann's nicht riechen. Man muss nicht zu den Zeiten eindeutiger historischer Abwege zurückkehren, um die dauernde Gefährdung in den Blick zu nehmen, die in den Worten des Propheten anklingen. Seht, wie der Misthaufen schön erscheint, der mit Schnee bedeckt ist, der ihn oben ringsum verhüllt. Die Schönheit verbirgt den Gestank, schrieb der französische Dichter Robert de Blois. Wie weit können das wirkliche Leben und seine Abgründe und die im wahrsten Sinne des Wortes vorgespielte und vorgesungene Harmonie des Gottesdienstes auseinanderfallen? Es liegt so nah und geschieht so subtil, dass wir es kaum merken. Wir genießen das erhebende Ritual in historischer Kulisse und bleiben völlig ungerührt gegenüber dem Anspruch, der da in Worten der Schrift an uns erklingt. Wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass das wirklich etwas mit der Art, wie wir leben, wie wir reden, wie wir uns verhalten oder nicht verhalten, zu tun haben könnte. Die Zeremonie legt sich wie ein Zuckerguss über uns und erstarrt wie Geliermasse. Nichts kommt in Fluss. Und so stellt sich die Frage, haben wir überhaupt das Recht darauf, hier zusammenzukommen und im Namen Gottes schöne Lieder zu hören und zu singen? Draußen ist die Welt doch in Unordnung. Tausendfach wird das Recht gebrochen, viel schlimmer als zu Zeiten des Amos. Auch bei uns driftet die Gesellschaft auseinander. In unserem reichen Land lebt jedes vierte Kind in Armut. Und natürlich hat auch unser Reichtum etwas mit der Armut der armen Länder zu tun und der Klimawandel mit der Art unseres Wirtschaftens und unserem oft selbstverständlichen und doch nicht selten maßlosen Anspruch, dass es jedenfalls für uns immer besser werden soll. Darf man das sagen? Oder ist das dann eine unziemlich politisierende Predigt? Soll man diese Wirklichkeit nicht besser außen vor lassen, damit man die religiöse Erhebung nicht stört? Oder sollte man im Gegenteil in Gottes Namen die Gesangbücher nicht besser zuklappen, die Orgeln abschrauben und sich für das einsetzen, was Amos Recht und Gerechtigkeit nannte? In dieser prophetischen Wendung Recht und Gerechtigkeit ist eine Vision Gottes gespeichert. Nicht für den Himmel, sondern für die Erde, für das konkrete Zusammenleben. Das Bild einer Gesellschaft nämlich, in der so etwas wie Gemeinschaftstreue herrscht, die soziale Praxis der Solidarität, die aus dem Bewusstsein stammt, dass Gott uns aufeinander verweist, aus der Gewissheit, dass wir mehr sind als Einzelindividuen und Ich-Agen. Und alle, die meinen, man könne den Glauben an Gott zu einer Privatsache herunterbrechen, die gehen an dem Gott der Bibel jedenfalls vorbei. 2700 Jahre nach Amos aber darf man freilich auch nicht vergessen, dass ein Gottesdienst auch auf die andere Seite umkippen kann. Es gab und gibt immer wieder Zeiten, in denen er kein Ort der Anbetung und des Gebetes mehr war, sondern eher einer moralischen Lehrveranstaltung glich. Die Aufklärungszeit wollte bewusst die Liturgie entzaubern, und in den Predigten ging es darum, wie wir ein möglichst vernünftiges und sittliches Leben führen können. Und bis heute fällt manchmal die richtige Einsicht, dass der Glaube an den biblischen Gott mit unseren konkreten Verhältnissen zu tun hat, um in die allzu selbstgewisse und manchmal selbstgerechte Belehrung über tagespolitische Fragen, die von der Kanzel herab mit dem unbedingten Anspruch des Evangeliums erteilt werden. Das Evangelium ruft zu Recht und Gerechtigkeit. Über die Umsetzung in einer unvollkommenen Welt unter ihren realen Bedingungen kann man aber in den meisten Fällen streiten. Und Glaube, der das Geheimnis und die Schönheit verliert und nur noch Moral kennt, ob individuell oder politisch, entfaltet bloß einen strengen Geruch. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Kann Gott unsere Gottesdienste riechen? Bevor wir dieser Frage weiter nachgehen, müssen wir uns erst einmal darüber klar werden, warum für den Propheten Amos eigentlich der Gottesdienst eine so wichtige Angelegenheit ist. Für unsere Zeit hat ja der Gottesdienst, machen wir uns nichts vor, grundlegend an Bedeutung verloren. Es ist ein Veranstaltungsangebot der Kirche, das in Konkurrenz steht zu vielen anderen Veranstaltungen. Man hat so gute Alternativen. Man kann auch am Sonntagmorgen schön frühstücken, Zeitung lesen oder zu einem Konzert oder einer Theatermatinee gehen. Und manchmal ist das vielleicht sogar lehrreicher. Wenn wir dann tatsächlich zu einem Gottesdienst gehen, dann ist es doch gar nicht so abwegig, dass wir das in der Haltung eines Konzert- oder Kinobesuchers tun. Wir setzen uns, wir nehmen wahr, wir bewerten. Ist das schön? Ist das nicht schön? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Und wahrscheinlich lässt sich das auch gar nicht vermeiden. Aber die Frage ist, bleibt das die einzige Ebene? Für Amos und für die ganze biblische Tradition ist Gottesdienst etwas ganz anderes. Es ist der Ernstfall des Glaubens. Es ist der Ort, an dem wir wirklich Gott begegnen, dem Schöpfer aller Dinge, dem Grund unseres Daseins, unserem Schicksal. Und wenn wir gerade an dem Ort, an dem wir Gott begegnen können und sollen, an Gott vorbeigehen, dann ist das für den Propheten etwas überaus Dramatisches. Wir gehen am Kern unseres Daseins vorbei. Wir missbrauchen den, der uns gebrauchen will. Liebe Gemeinde, vielleicht müssen wir neu lernen, dass der Gottesdienst ein riskantes Ereignis ist. Es kann scheitern. Es soll die Begegnung von Gott und Mensch sein. Und Gott ist da, das ist gewiss. Aber sind wir auch da? Nicht nur mit den Augen und den Ohren, nicht nur mit unseren Bewertungen und unserem Geschmack, sondern auch mit unserem Herzen. Denn das Ereignis, ja das Drama dieser Begegnung, findet nicht nur einfach im Äußeren statt, auch wenn es dazugehört. Es findet in uns und unter uns statt. In den kleinen Bewegungen des Gemüts, sich selbst anschauen und endlich ehrlich werden. Die Wut und die Enttäuschung, die ans Licht kommt, wird endlich gesehen. Sanfte Bewegung des Herzens, ein Aufmerken, dass die Sicht plötzlich verändert, eine Berührung der Seele, der Hauch einer Gegenwart, die wir spüren, die Ahnung der Liebe, die wir zaghaft empfangen. Das Kind, das in uns neu geboren wird, wenn wir ein Kind die Kerze tragen sehen. Ein Ja, das geboren wird, und ein Nein, das gefunden wird, wahrnehmen, dass da der andere neben mir ist. Und etwas kommt in Fluss, etwas will weiterfließen. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos kämpft um den Gottesdienst, weil er weiß, dass Recht und Gerechtigkeit niemals von Menschen allein verwirklicht werden kann. Es bedarf einer Quelle. Und wer sich für sie öffnen kann und öffnet, dem öffnet sie sich. Es strömt aus ihr, vielleicht in einem kleinen Rinnsal, aber es strömt. Vielleicht wie eine klare, kraftvolle Einsicht, will weiter strömen in unser Bewusstsein, in unser Denken, in unser Herz, in unser Handeln und durch uns in unsere Umgebung, zu unserem Nächsten, in unsere Gemeinschaft, ja in unser Land. Die Frage ist nur, ob wir mit uns reden lassen, ob wir hören und ob wir antworten. und ob wir unser ganzes Leben in diese Antwort mit hineinnehmen und andere daran teilhaben lassen. Ich komme in einen Gottesdienst, um etwas zu empfangen für mich. Und wenn ich etwas für mich empfangen möchte, dann ist das aller Ehren wert. Ich kann ja nur das weitergeben, was ich empfangen habe. So wie Bernhard von Clairvaux im Bild der Schale formuliert hat, als er schrieb: Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Lerne auch du, aus der Fülle auszugießen. Die Schale ahmt die Quelle nach. Wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zum See. Tu das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Der Gottesdienst ist einer der Orte, wo wir empfangen, was wir uns selbst nicht geben können. Aber wenn wir es nur für uns empfangen möchten, so ist es, als ob ich den Strom bloß in mein privates Schwimmbecken leite. Liebe Gemeinde, es ist ja im Grunde der Normalfall, dass wir vielleicht verschlossen und manchmal auch verknittert hier ankommen an diesem Ort. Und vielleicht darf man auch behaupten, dass unser aller Leben jedenfalls nicht immer der glanzvollste Ausdruck von Recht und Gerechtigkeit ist. Jeder hat seine Baustellen. Wir sind uns dessen bewusst. Und wir kommen hier an mit diesen riesigen Widersprüchen in uns. Auf der einen Seite mit unseren Ansprüchen an uns selbst und andere, mit unseren Idealen, und auf der anderen Seite mit unserem tatsächlichen Leben. Mit dem Scheitern, mit unserer Selbstgerechtigkeit, die wir oft gar nicht merken, mit unserem Wunsch nach Veränderung und unserer Sucht nach bloßer Selbstbestätigung. Mit unserer Sehnsucht, die Leere auszufüllen, und unserer Weigerung, wirklich etwas in uns hineinzulassen. Und dann erklingt die Musik und wir hören auf den Gesang und wir können das dazu benutzen, uns zu betäuben, uns weg- und vorbeisingen zu lassen an dem Leben, wie es wirklich ist. Oder wir lassen uns mitnehmen. Wir lassen uns davon mitnehmen hin zu diesem Herz aller Dinge, das wir Gott nennen, und machen uns ehrlich vor ihm. Lassen uns durch die Schönheit tragen zu dem Ort, wo wir ihm, so wie wir in diesem Augenblick sind, begegnen und uns öffnen für den Strom des Lebens, der seiner Quelle entspringt und der all das mit sich trägt, was diese Welt braucht und ein wenig heilen kann, wenn wir es weitergeben. Den Trost und das Recht, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit, die Vergebung und den Anspruch, das Empfangen und das Geben, das Geliebtwerden und das Lieben. Wer sein Leben behalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert und meinetwillen, der wird's behalten. So hat der gesagt, der hinauf nach Jerusalem ging, um aus der Fülle zu geben. An dieser Spur hat Gott sein Wohlgefallen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.